Ja, da muss ich gleich enttäuschen. Ich werde nicht über James Dean predigen. Der hat jetzt, was war das, 40. oder 50. Todestag? Letzte Woche, ne? Trotzdem soll das Thema lauten, jenseits von Eden. Und ich habe hier was mitgebracht. Das war vor nicht langer Zeit das Titelbild vom Spiegel, von diesem Nachrichtenblatt. Könnt ihr es erkennen hier? Die Suche nach dem Garten Eden, sehr schön gemacht, man ahnt da noch Adam und Eva im Gebüsch. Die Suche nach Eden, irgendwie ist das in uns allen noch drin, in unserem Unbewussten, so eine Sehnsucht nach dem Paradies. Jenseits von Eden. Und uns ist allen irgendwie bewusst, tja, das Paradies, das haben wir hinter uns gelassen. Nach dem Bericht der Bibel, nach den ersten Seiten der Bibel, war es so, dass Gott damals noch persönlich anzutreffen war. Dass man ihm beim Spaziergang im Garten begegnen konnte. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen. Gott war im direkten Austausch mit uns Menschen. Sie hörten die Stimme des Herrn, der im Garten wandelte. Kannst du dir das vorstellen? Begegnest du im Garten Gott? Komisch. Warum ist das nicht mehr so? Oder ist das alles nur ein Märchen? Sind das Mythen? Ich glaube, dass Gott wirklich mal nahbar, erfahrbar, ansprechbar war. Aber jetzt? Hast du Gott schon mal getroffen? Noch nicht mal hier? In so einem frommen Haus? Wie kann man Gott begegnen? Geht das? Darum soll es heute Abend ein bisschen gehen. Jenseits von Eden. Und gibt es einen Weg zurück ins Paradies? Ich habe dazu hier einige Bilder mitgebracht. Kein Film, Jenseits von Eden, sondern nur ein paar Schwarz-Weiß-Bilder. Aber was uns allen auffällt, zwischen uns und Gott ist irgendwas kaputt gegangen. Wenn es um das Thema Gott geht, dann werden alle mal ganz verlegen. Im Zug saß mir eine Frau gegenüber, die hatte gerade ihren Abschluss gemacht in Psychologie. Das war in Frankfurt. Und dann habe ich sie gefragt, so ganz plump, haben Sie jemals in Ihrem Studium, also war da jemals Gott mal ein Thema? Im Studium? Psychologie? Und sie, Moment, Gottmar, sagt mir was. Was hat er noch gesagt? Sie meinte Gottmar, aber ich meinte, war da jemals Gott mal ein Thema? Bei Gott, da werden die meisten Leute ganz verlegen, wenn es darum geht, ne? Irgendwie löst das ein Unbehagen aus. Und so war es auch schon damals in diesem Garten im Paradies, dass auf einmal eine ganz große Verlegenheit einkehrte, dass Adam und Eva sich in die Büsche schlugen, weil sie irgendwie Gott nicht mehr unter die Augen treten konnten. Sie wollten lieber Gott aus dem Weg gehen. Woher kam dieses schlechte Gewissen? Und auch heute noch sind wir oft peinlich berührt bei dem Thema. Wenn einer das Thema auf Jesus bringt, auf den Glauben, das ist Privatsache, das klingt irgendwie komisch. Und deshalb freue ich mich, dass trotzdem heute Abend so viele Leute hier sind, die das Thema irgendwie interessiert. Und ich hoffe, wir kriegen auch eine Lösung gesagt. Wie findet man zurück in Gottes Gegenwart? Die erste Frage der Bibel lautet, wo bist du? Wie heute noch, wenn einer mit dem Handy telefoniert, ne, die erste Frage mal, wo bist du? Das musste man ja früher nie fragen, in meiner Kindheit. Wo bist du? Ach schön, da kommen noch ein paar. Ruckt noch zusammen. Wo bist du? Kommt nur rein, ja. Klasse. Und vielleicht trifft das auch auf dich zu, in Sachen Gott, dass wir irgendwie wanken zwischen Sehnsucht und Flucht. Irgendwie von Gott angezogen, aber auch, lass mal. Irgendwas So zwischen Heimweh und Scheu. Ich glaube, das trifft es bei vielen Menschen. Schön, dass noch Plätze sind. Man könnte so sagen, wir wissen zu viel von Gott, um ihn zu vergessen, aber wir wissen zu wenig von ihm, um ihn zu lieben. Wir wissen zu viel von Gott, um ihn ganz auszublenden, aber zu wenig, um ihn zu lieben. Habt ihr den Namen Georg Büchner schon mal gehört? Man findet seine Bücher noch im Antiquariat. Der ist schon sehr jung gestorben. Dieser Georg Büchner, ein Freiheitskämpfer, Schriftsteller. Und von ihm hieß es, er war zu gescheit, um religiös zu sein, aber zu sehnsüchtig, um es nicht zu sein. Viele sagen, also Religion, das ist was für Primitivlinge. Für die Dummen, denen kann man das noch erzählen, hier so ein Märchen mit Adam und Eva und so. Georg Büchner, er war zu gescheit, um religiös zu sein, aber doch zu sehnsüchtig, um es nicht zu sein. Und so geht es den meisten. Irgendwie eine Sehnsucht nach Paradies, nach Ewigkeit, nach Gott, aber keine Ahnung. Adam und Eva, sie kamen in diese Bredouille, Gott aus den Augen treten zu müssen, weil sie das einzige Gebot, was bestand, das einzige, das hatten sie gerade übertreten. Nicht von diesem verbotenen Baum, von dieser verbotenen Frucht zu nehmen. Und sie dachten, ey, und jetzt gerade, das probieren wir, das bringt uns mehr. Sie sind dieser Lüge aufgesessen, denn da sagt jemand, wenn ihr das macht, ihr werdet sein wie Gott. Und auf keinen Fall werdet ihr sterben, das hat keine Konsequenzen, probiert's doch mal. Und dann kamen sie ins Straucheln. Könnte das sein, dass Gott uns was vorenthält? Vielleicht will Gott das ja nicht, weil dann kämen wir auf sein Level. Und ich glaube, das ist auch heute noch so. Die Wahrheit sagt, fürchte Gott, das ist der Weisheitanfang. Fürchte dich vor Gott, das ist der Anfang der Weisheit. Und die Lüge sagt, nee, stell alles in Frage, vor allen Dingen Gott, das ist der Augenöffner. Das ist der Erkenntnisweg. Adam und Eva dachten damals, Gott will uns was vorenthalten. Wie muss das wohl sein, wenn man göttlich wäre? Und dann beißen sie rein. Wir wissen noch zu viel von Gott, aber zu wenig, um ihn zu lieben. Damals wissen wir, dass Adam und Eva sich da so ein paar Blätter genommen haben und sich irgendwie danach nackig fühlten. Vorher hatten sie dafür anscheinend kein Empfinden. Aber da kam irgendwie die Scham ins Spiel. Sie schämten sich. Heute sind wir nicht mehr so, dass wir uns irgendwie mit Blättern tarnen, aber ich glaube, viele Leute verstecken sich in dem Laub ihrer eigenen Philosophien. Oder viele tarnen sich in den Stammbäumen der Evolutionstheorie. Gott, den brauche ich nicht mehr. Darwin war wichtiger als Jesus. Viele fliehen ins Dickicht der Kunst und Kultur, um irgendwie Gott aus dem Weg zu gehen. Aber Gott will uns in das Licht seines Angesichts stellen. Damals fragte Gott, wo bist du? Und ich denke, das ist heute immer noch so. Nicht der Mensch fragt Gott, wo bist du? Sondern Gott ist es, der sucht. Gott sucht. Gott sucht auch uns. Gott will uns haben. Wo bist du? Gott sucht uns. Und wie lange brauchen wir? Also damals, als Adam sich ertappt fühlte und dann sagte, hier, was hast du getan? Ich? Die Frau, die gab mir. Daran sind wir immer noch gut, ne? Der Adam, er stellte sich nicht seinem Vergehen, seinem Versagen. Ich mache schon wieder Werbung für den Spiegel. Kennt ihr das hier? Aktuell. Wie wird die Kiste ausgehen? Was denkt ihr? Wird Beckenbauer was zugeben? Oder der Niersbach, wird er zurücktreten? So lang wie es geht nicht. Schuld eingestehen. Ich wurde vor kurzem in Olpe von der Polizei angehalten. Sie haben da vorne rechts vor links übersehen. Und ich fing das Diskutieren an. Statt zu sagen, Sie haben recht, ich habe ein Knöllchen verdient. Schuld eingestehen, das fällt uns allen so schwer. Auch mir in der Ehe, das bricht einem ja einen Zacken aus der Krone, ne? Der Frau recht geben zu müssen. Und dann lesen wir hier eine ganz merkwürdige Geschichte, hier in 1. Mose 3. Also wenn ihr Bibel habt, gerne mitlesen und nachprüfen oder nachvollziehen. In 1. Mose 3, was passiert danach? Ich will nur auf eine Sache heute Abend hinaus. 1. Mose 3, Vers 23. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Menschen. Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, um den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, die Flamme des kreisenden Schwertes. Wie bitte? Hier wird was betont. Hier heißt es, Gott schickte den Menschen raus. Und im nächsten Vers heißt es, und er trieb ihn hinaus. Was bedeutet das? Als unsere Tochter so 4 Jahre alt war, war sie irgendwie ungehorsam und patzig. Und dann sagten wir, Lea, du gehst jetzt raus in den Flur und überlegst mal, was du gemacht hast. Und wenn du wieder gehorsam sein wirst, kommst du wieder rein. Und die Kleine ist draußen und wir sitzen am Küchentisch und die kommt und kommt nicht. Auf einmal wird uns das ganz komisch. Was ist mit der? Dann gucken wir so in den Flur. Da hat sie irgendwie ein nettes Spielzeug gefunden. Und da fragte sie nur, kann ich auch hier draußen gehorsam sein? Aber das war damals bei Adam und Eva nicht so. Gott schickte sie aus dem Garten, aber die gingen nicht freiwillig. Habt ihr es gemerkt? Hier steht, Gott schickte sie raus, aber dann, und er trieb den Menschen hinaus. Er musste ihn förmlich hinauswerfen. Ein Rausschmiss. Das war nicht so eine dezente Abschiebung, sondern sie mussten richtig aus diesem Paradies hinausgeworfen werden. Das ist den beiden schwer gefallen. Sie ahnten sofort den Verlust. Sie wollten nicht. Und deshalb kommt hier noch eine Instanz dazwischen, nämlich Gott ließ lagern vor diesem Garten Eden was? Was war davor? Ja, Kinderstundenniveau. Was war vor dem Garten? Ein Engel. Ein Engel. Und was für einer? Ein Cherubim oder Cherubim, das ist die Mehrzahl. Es waren mächtige Engel, die Gott vor diesem Garten postierte. Und nicht nur das, die hatten noch was in der Hand, nämlich was? Ein Schwert. Und auch nicht nur das, denn die Bibel sagt, es war ein zuckendes, ein wirbelndes, kreisendes Schwert. Die Flamme des zuckenden Schwertes. Was soll das bedeuten? Ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht. Ich will sich die Leute das so vorstellen. Kennt man irgendwie aus alten Bibeln, ne? Hier der Schnur von Karolsfeld. Raus. Aber ich glaube, das ist nur ein sehr schwaches Bild davon, wie das wirklich war. Hier hat ein anderer Künstler das so versucht. Das trifft vielleicht schon eher. Denn Cherubim klingt irgendwie gefährlich, ne? So wie Chirurgie oder so. Was ist das? Ein Cherub. Was würdet ihr raten? Wie oft kommen Cherube oder Cherubim in der Bibel vor? Sag mal eine Zahl. Was würdest du raten? Wie heißt du? Florian. Wie oft kommt sowas in der Bibel vor? 5-mal. Fast. Hey, guten Abend. Schön, dass ihr noch kommt. Wir lesen 90-mal in der Bibel von denen. Und auf diese Spur will ich euch heute Abend bringen. Und ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht ein bisschen abgedreht, über Erzengel was zu hören. Ein Cherub, die Bibel sagt, das ist ein Engel, der in direkter Gegenwart Gottes steht. Er ist sozusagen Thronwächter, ein Hüter seiner Heiligkeit. 12-mal heißt es in der Bibel, dass Gott der ist, der zwischen den Cherubim thront. Habt ihr mal gehört? Mächtige geistige Wesen. Wörtlich heißt das Glanzerscheinungen. Gewaltige. Viele glauben ja gar nicht mehr an Engel, ne? Obwohl, es gibt auch so einen esoterischen Boom, dass man gerade wieder Engel kennenlernen möchte. Aber hier, diese Engel, die waren da wie Türsteher, wie Rausschmeißer vom Paradies und sagten, no way back. Hier kommt ihr nicht mehr rein. Und es war nicht nur ein Cherub, sondern es waren viele Cherubim. Das ist der hebräische Plural. Es war eine ganze Wachmannschaft, eine Engel-Eskorte. Und hier in der Bibel, da steht nicht, und Gott machte so ein Flatterband vor Eden oder einen Bauzaun, betreten Edens verboten, sondern hier, da steht was ziemlich Absolutes, nämlich dieser Engel, der hatte ein Schwert. Ich hätte euch gerne heute Abend eins mitgebracht, aber der Joel hatte keins zu Hause in der Küchenschublade. Der hatte ein Schwert, steht da, das Symbol des Gerichtes. Und nicht nur das, es war ein zuckendes, ein kreisendes Schwert, ein gezücktes Schwert. Das steckte nicht in der Scheide, sondern das war blank und dann steht da, und es war wirbelnd, zuckend, wie eine laufende Kettensäge. Und noch was, die Flamme des kreisenden Schwertes. Was soll das? Warum steht das hier? Ich verstehe das nicht. Erklär mir das. Als ich noch ein Teenager war, war ich mal an der deutsch-deutschen Grenze im Urlaub, in so einem Ferienlager, in Meutelfitz, oben in Lüchow-Dannenberg. Ihr habt sie hier auch nicht weit zur Zonengrenze, ne? 35 Kilometer, wie viel? Aber ihr kennt den Todesstrafen schon gar nicht mehr. Da standen dann diese Türme. Und ich weiß noch, ich war vielleicht 12 Jahre alt oder so. Dann sah ich so einen Turm und obendrauf auch so einen NVA-Beamten. Und wir haben damals versucht, mit Tannenzapfen bis in diesen Todesstrafen zu werfen, bis uns unser Freizeitleiter sagte, Jungs, das hier ist kein Spaß. Das ist ein Todesstreifen. Hier wird geschossen. Hier gibt es Selbstschussanlagen. Hier wird gestorben. Wer da über diese Grenze drüber will, der wird erschossen. Und so ähnlich ist es auch hier an diesem Garteneingang. Dem Weg zurück nach Eden, der ist bewacht. Da kommst du nicht zurück. Das ist irgendwie bitter ernst, todernst. Dieses Paradies ist für Adam und Eva plötzlich tabu. Wie kommt das? Und die Aufgabe, die eigentlich Adam und Eva hatten, diesen Garten zu bewahren, zu bewachen, zu bebauen, den übernehmen anscheinend jetzt die Engel. Stopp, wir bewachen jetzt diesen Garten. Unsere Tochter, von der ich eben schon mal erzählt habe, die ist mal an unserem Treppenabsatz über ihr Nachthemdchen gestolpert und fiel die steile Treppe runter. Und dann lag sie unten und hatte den Arm gebrochen, beide, Elle und Speiche waren durch. Stand so richtig krumm und sie schrie, als sie das sah, muss ich jetzt ins Krankenhaus? Ja. Komm dir mit? Ja. Lass du mich nicht allein? Nein, nein, Lea, wir kommen mit, wir sind immer bei dir. Dann haben wir die Kleine ins Auto gepackt und ins Krankenhaus gefahren. Geh dir auch nicht weg. Nein, wir bleiben bei dir. Und dann kamen wir in den OP-Bereich und dann kam die Schleuse und dann sagte der Chefarzt, wir müssen leider draußen bleiben. Wir haben heute noch geduscht, haben saubere Sachen an. Nein, hier kommen sie nicht rein. Und so ähnlich ist es auch mit Gott. Ich möchte das mal vorlesen. In 1. Timotheus 6, da heißt es, oh, hat er einen Überhitzungsschutz hier. 1. Timotheus 6, Vers 16. Gott, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt. Gott wohnt in einem Licht, wo der Mensch nicht näher treten kann. Helmut, lass nur, wenn die Birne durch ist, ist gut. oder wir stellen ein Teelicht rein. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Da kommen wir nicht dran, da dürfen wir nicht hin. Früher konnten wir Menschen Gott antreffen in diesem Garten und jetzt geht das nicht mehr, weil dazwischen das Problem der Sünde gekommen ist. Jetzt ist er unerreichbar. Gottes Zorn ist über uns, sagt die Bibel. Ist Gott zornig auf dich? Kann das sein? Ich glaube, wir haben davon viel zu wenig Eindruck, was das bedeutet. Wenn ich jetzt unter die Augen Gottes treten müsste, jetzt, genau jetzt, wenn mein ganzes Leben vor ihm aufgerollt wäre, alle meine Gedanken. Aber ich möchte jetzt mit dieser Spur weitermachen, wahrscheinlich ohne Folien, ne? Ja. Ah, guck mal, wie schön. Gut. Denn wisst ihr, wo wir das nächste Mal von einem Cherub in der Bibel lesen? Das ist im zweiten Buch Mose, als das Volk durch die Wüste wandert und Gott sagt, euch habe ich berufen, ihr sollt mein Volk sein, ihr sollt mir nahen, ihr sollt bei mir sein. Ich möchte, dass ihr mir begegnet. Und dann gibt ihr Mose einen Bauplan und sagt, um mir zu begegnen, müsstet ihr dieses Ding hier fertigstellen. Und das machen sie dann auch. Sie bauen dieses erste Heiligtum in der Wüste, und das ist damals noch mobil, so eine Campingausrüstung. Sie bauen diese Stiftshütte. Und der Bauplan an dieser Stiftshütte ist folgender. In diesem Tempel, wenn ihr mir begegnen wollt, könnt ihr in diesen Vorhof kommen, aber irgendwann geht es nicht weiter. Denn da ist ein Vorhang, ein zweiter Vorhang. Und was war auf diesem Vorhang angebracht? Erstaunlich. Auf diesem Vorhang sollten Cherubim eingewebt werden. Dieses Motiv sollte da wieder auftauchen. Komisch, ne? Es sollte eigentlich eine Begegnungsstätte sein, so ein Audienzzimmer. Aber Gott sagte, Moment, bevor ihr mir begegnet, denkt daran, da ist irgendeine Barriere. Hier geht es nicht weiter. Hier rein, da darf keiner, außer einmal im Jahr, ein ganz besonderer, der Hohepriester, nur einmal am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur. Und damit das immer im Bewusstsein war, waren auf diesem Vorhang diese Cherubim abgebildet. Spannend, das steht in 2. Mose 25. Und auch in diesem Heiligtum stand ein Kasten, diese Bundeslade, mit den 10 Geboten drin. Und auch über dieser Lade beugten sich zwei Cherubim, zwei schirmende Engel. Und Gott wollte damit was sagen. Er will uns damit was ausdrücken. Hört mal, ihr Menschen, das ist mein Masterplan, wie ihr mir begegnen könnt. Denkt dran, eigentlich gibt es keinen Weg zurück ins Paradies. Der ist versperrt. Da ist ein Vorhang und den dürft ihr nicht betreten dahinter. Aber er sagte, hier, dort hinten in diesem Allerheiligsten, da im Tabernakel, da werde ich dir begegnen, von diesem Deckel herab, zwischen den zwei Cherubim hervor, die auf der Bundeslade sind, um zu dir zu reden. Geheimnisvoll. Ist vielleicht ein bisschen zu obskur, was ihr heute Abend hier hört, aber habt noch ein bisschen Geduld mit mir. Später dann, als dieser Tempel in Massiv gebaut wurde, da war es genau das Gleiche. Auch im Tempel Salomos waren überall diese Motive der Cherubim. Und er hat sie sogar in Überlebensgröße 5 Meter hoch als Skulpturen in diesen Tempel gestellt. Cherubim. Steht in 1. Könige 8, Vers 6. Aber das Ganze sind nur, ich will es mal so zeigen. Stell dir vor, du bist krank zu Hause, liegst im Bett mit Fieber und dann, du denkst an nichts Böses, kriegst du plötzlich, wie hinter der Schrankwand, auf einmal dieser Schatten hervorkommt. Was denkst du jetzt? Ich fiebere,
oder Albträume, aber die Figur bewegt sich weiter und weiter und weiter.
Es ist nur die Mama, die noch eine Suppe bringt. So ähnlich ist das mit dem Alten Testament. Viele Menschen lesen das und denken, das verstehe ich nicht. Opfervorschriften und Aussatz und hoher Priester und Cherub, das ist mir alles zu hoch. Das verstehe ich nicht. Und schlagen es wieder zu. Aber halt nicht so schnell. Das Ganze mit dem Alten Testament, das sind nur Schattenbilder, sagt das Neue Testament. Das ist nur ein Schattenwurf. Und das Charakteristische am Schatten ist, der ist nur zweidimensional. Da fehlt die Tiefe, da fehlt 3D. Und deshalb ist er schon mal verzerrt oder manchmal auch irreführend. Oder es führt uns auf eine falsche Fährte, so ein Schatten. Aber diese Cheruben aus dem Alten Testament, die sind Schattenbilder, die uns schon umrissartig was zeigen sollen. Und darum soll es jetzt noch gehen. Das sind Schatten der zukünftigen Dinge. Aber der Körper ist Christus, sagt Kolosser 2, Vers 17. Kolosser 2, Vers 17, Schatten von etwas, was noch kommen sollte. Und der Körper, die Realität, die Wirklichkeit ist Christus, Jesus Christus. Auf ihn sollte das alles schon hindeuten, all diese Tempelgeschichten hier. Wenn ihr jetzt mal das Matthäus-Evangelium aufschlagt, am Ende, Matthäus 27, da lesen wir, und ich finde es faszinierend, Matthäus 27, vielleicht muss man, wenn man es dann nochmal macht,
das hier dabei zeigen.
Zwei Lippen, dreh mal vorne den Regler. Ja. Oder versuch's mal. Du scheinst gar nicht
dran. Dass man umswitcht auf die Ersatzbirne. Und ich dachte, ich nehme diesmal keinen Beamer, ich traue den Dinger nicht, ey. Aber ist nicht weiter schlimm, wir machen es dann verbal hier. Könnt ihr endlich mit den Blinden mal mitfühlen. In Matthäus 27, da heißt es, Matthäus 27, Vers 50, Jesus aber schrie mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten in zwei Stücke, und die Erde bebte und die Felsen rissen und Grüfte taten sich auf. Geheimnisvoll hier.
Golgatha lag vor den Mauern Jerusalems.
Und in dem Moment, in dem Jesus stirbt, er schreit, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Und in diesem Moment, sagt Matthäus, passiert ein Stück weiter hier im Tempel, das Kuriosum, dass der Vorhang des Tempels, auf dem was drauf war? Ja. Ja! Du warst nicht drauf. Nein, ich. Cherubim waren da drauf. In diesem Moment riss dieser Vorhang durch. Und zwar von oben nach unten. Da hat nicht irgendeiner, der da manipulieren wollte, unten dran gerissen, sondern der riss von oben. Und jetzt muss man vielleicht noch Folgendes wissen.
Jüdische Historiker sagen,
oder alte Quellen, dieser Vorhang, der war ziemlich massiv. Der war so stabil, schreiben alte jüdische Gelehrte, der Tempelvorhang war so stark, dass selbst zwei Paar Ochsen ihn nicht zerreißen konnten. So wie deine Jeans. Und das ist nur ein Pferd. So stark war dieser Tempelvorhang, aber der zerreißt in diesem Moment, in dem Jesus den Geist aufgibt, in dem er stirbt. Und das ist alles sehr bedeutungsvoll, das hat einen Sinn. Als der Sohn Gottes stirbt, da reißt dieser Vorhang. Da ist plötzlich dieser Cherub sozusagen zerfetzt und der Weg ist wieder frei in die unmittelbare Gegenwart Gottes, ins Allerheiligste, dahin, wo man sonst nie hin durfte, nur unter Todesgefahr. Wieso? Weil dieses kreisende, zuckende Schwert, dieses angedrohte Gericht, weil das ein Opfer gefunden hatte. Schwert, erwache gegen den Hirten, gegen den Mann, der mir nahe steht, spricht der Herr. Wenn jemand fragt, was hast du da für Wunden in deinen Händen? Dann wird er antworten, das sind die Wunden, weil ich geschlagen worden bin in dem Haus meiner Freunde. Sacharja 13, so hat es der Prophet schon Jahrhunderte vorher gesagt. Dieses Schwert, das Gericht Gottes, das wird jemanden treffen, der das gar nicht verdient hat. Dieses zuckende Schwert, das wird auf einmal nicht mehr zucken, sondern man könnte sagen, dieses Schwert, das wird in die Erde gerammt. Ich finde es klasse, dass das dann aussieht wie ein Kreuz. Das Kreuz ist Gottes Antwort. Was ist mit dem Gericht über meine Sünde, wo Gott mich bestrafen müsste? So wie der Polizist mich für rechts vor links mit dem Knöllchen bestrafte und das nur im ganz kleinen Maßstab. Aber das zuckende, kreisende Schwert, das Gericht Gottes über alle Schuld, das hat ein Opfer gefunden. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus Christus. Er wurde durchbohrt. Und da wurde das feurige Schwert ruhig. Er lenkte das wirbelnde Schwert ab. Ihr kennt die Geschichte von Isaak und Abraham im Alten Testament, ne? Wo Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Nimm ihn. Und opfere ihn mir auf einem der Berge. Wie bitte? Was hat Gott da für einen Vorschlag gemacht? Nimm deinen einzigen Sohn? Opfern? Was ist das denn? Das darf doch nicht wahr sein. Aber ich erinnere euch nur an dieses Schattenbild. Das sieht so grässlich aus. Verlangt Gott hier ein Menschenopfer? Und was trägt Abraham bei sich auf diesem Weg, als er den Sohn dorthin bringt? Was trägt Abraham bei sich? Weißt du es? Abraham hat zwei Sachen bei sich, als er Isaak zu dem Berg führt. Was hat Abraham bei sich? 1. Mose 22 steht es. Du kannst nachgucken. Na, jetzt hat er nicht mal eine Bibel dabei. 1. Mose 22. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer, legte es auf Isaak, er trug das Holz. Und was trägt der Vater? Das Feuer und das Messer. Kapiert ihr? Fällt bei euch der Groschen? Der Sohn trägt das Holz und der Vater Feuer und Messer. Jesus, sein Kreuz tragend, ging er hin auf diesen Berg, Golgatha. Aber der Vater, der trug das Feuer und das Messer. Sozusagen das Schwert und das Gericht, die Strafe. Und das nimmt der Sohn auf sich. Und nicht wie im Falle von Isaak, dass dann plötzlich da ein Widder war, ein Ersatz, ein Tier, sondern Jesus hat die Strafe wirklich getragen. Er hat ihn treffen lassen, all unsere Schuld. Das ist krass. Aber ich bin euch nur eine Sache schuldig. Ich habe jetzt gesagt, es war unmöglich, zurück ins Paradies zu kommen, weil da ein Cherub stand. Aber dieser Vorhang, diese Barriere ist zerrissen, ist weg. Seit dieses Schwert ein Opfer fand, seit Golgatha, seit der Sohn Gottes bezahlt hat, für deine und für meine Schuld. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, da fehlt noch was. Und dazu möchte ich mit euch zum Schluss etwas sagen aus Lukas 23. Entschuldigt, Lukas 23. Und ich hoffe, ihr könnt diese kurzen Punkte noch aufnehmen. Lukas 23, da sehen wir diese Szene am Kreuz, wie Jesus Dort hängt in der Mitte, als wäre er der Rädelsführer, der Schlimmste unter diesen Verbrechern, links und rechts einer. Und dann lesen wir, dass der eine in seinen Todesstunden eigentlich nur noch verbal um sich schlägt, flucht und schimpft und sogar zu Jesus sagt, ey, jetzt mach doch mal was. Wenn du wirklich dieser Sohn Gottes bist, dann jetzt aber. Das wird knapp. Los, tu was, wenn du Gottes Sohn bist. Aber der andere, der auf der anderen Seite hängt, was sagt der? Lukas 23, Vers 41. Der andere aber antwortete, wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, der du in demselben Gericht bist. Und wir mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und deshalb will ich jetzt noch vier kleine Sachen sagen. Und das ist ganz wichtig, was jetzt kommt. Dieser eine Mann, der da auch hängt und der weiß, ich werde die nächsten Stunden sterben, der sagt nicht, ey, fürchtest du dich nicht vor den Todesqualen? So was sagt er? Fürchtest du dich nicht vor Gott? Hast du keinen Respekt vor Gott? Er nimmt Gott ernster als sein ganzes qualvolles Ende. Er weiß, es gibt was viel Schlimmeres zu befürchten, als jetzt hier elend zu sterben. Nämlich, es steht zu erwarten, jetzt bald vor den lebendigen Gott zu treten. Fürchtest du dich nicht vor Gott? Und ich denke, das ist unser größtes Problem heutzutage, dass die Menschen keinen Eindruck mehr haben von Gott und ihn gar nicht mehr fürchten. Es ist keine Ehrfurcht Gottes mehr da. Er wird abgeleugnet. Es wird ihm frech ins Angesicht gesündigt. Fürchtest du dich nicht vor Gott? Ich habe eben gefragt, glaubst du, dass Gott auf dich zornig ist? Hier heißt es, ja. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer vermag, dem großen Tag seines Zorns zu bestehen? Wer meint, dem kommenden Zorn zu entfliehen, fragt der Jesus. Also das Erste, was dieser Mann da sagt, ist, fürchtest du dich nicht vor Gott? Das ist das Erste, Gottesfurcht. Das ist das Erste, was wir brauchen, wenn wir Gott wieder begegnen wollen, zurück ins Paradies. Aber das Zweite ist, und wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Der sagte nicht, Justiz, Irrtum, ich bin eigentlich ein ganz feiner Kerl, ich habe nie was Böses getan, sondern, ja, wahrscheinlich steht es auch über seinem Kreuz, warum er da hängt, aber er sagt, ja, ich empfange, was ich verdient habe. Er klagt nicht andere an, sondern sich selbst. Da kommt ein klares Bekenntnis, ja, ich bin ein Schurke und ich hänge hier zurecht. Er klagt nicht andere an, er sagt nicht wie Adam, Eva gab mir die Frucht, sondern ja, ich hänge hier zurecht. Also wir brauchen als Erstes Gottesfurcht, Gotteserkenntnis. Als Zweites brauchen wir Sündenerkenntnis. Ich habe Dreck am Stiefel. Und dann kommt das Dritte. Während er dort hängt, kann er eine Sache bekennen, dieser aber, der hat nichts Ungerechtes getan, nichts Ungeziemendes getan, nichts. Ich habe ihn beobachtet. Nicht mal unter diesen Strapazen kam ein Wort des Fluchs über seine Lippen, gar nichts. Dieser aber, der hat nichts Ungeziemendes getan. Der ist schuldlos, der hängt da zu Unrecht. Warum hängt er da? Sein Richter Pontius Pilatus hat dreimal amtlich beglaubigt, ich finde keine Schuld an ihm, keine. Warum bringt ihr ihn mir? Was wollt ihr mit ihm? Dieser hat nichts Ungeziemendes getan. Das ist das Dritte. Wir brauchen Gotteserkenntnis, Sündenerkenntnis und wir brauchen Christuserkenntnis. Wer ist dieser Mann da in der Mitte? Warum hängt er da? Er ist der Schuldlose, der deine Schuld auf sich nehmen möchte. Aber jetzt kommt der wichtigste und vierte Punkt und das ist auch der Schluss. Was macht dieser Mann dann an diesem Kreuz, nachdem er diese drei Sachen verstanden hat? Und er sprach zu Jesus. Das ist das vierte. Hast du das jemals gemacht? Hast du mal zu Jesus gesprochen? Hast du ganz konkret dich an den Herrn Jesus gewandt im Gebet? Er macht das. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Du hast noch eine Zukunft. Das ist nicht das Ende. Er glaubte, dieser verhöhnte König mit diesen Dornen, wo drüber stand, das ist der König der Juden, diese Witzfigur, der an diesem Kreuz, der glaubte das. Denk an mich, wenn dein Reich kommt, wenn das Wirklichkeit wird, dann denk an mich. Das ist der vierte Punkt. Wende dich ganz persönlich an Christus. Er ist die Tür zurück ins Paradies. Und genau das kriegt er auch dann konkret zugesagt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Weg ist wieder frei. Ich habe ihn dir frei gemacht. Die ganz persönliche Hinwendung zu Jesus, die fehlt vielen Menschen. Die denken, ich bin von Natur aus religiös, christlich. Ich hatte mir heute Abend eine Aspirin eingesteckt bei Helmut und Geli. Ich hatte so ein bisschen Kopfschmerzen und dann lese ich mir den Beipackzettel durch. Hilft gegen Verspannungsschmerzen, Kopfschmerzen, viel Vitamin C drin. Und ich habe das alles geglaubt. Aber ich habe diese Tablette nicht persönlich aufgenommen. Die ist immer noch in meinem Kulturbeutel. Hilft einem eine Tablette, wenn man nur den Beipackzettel liest und es glaubt? Hilft dir Christus, wenn du nur das liest, irgendwie abnickst innerlich, ja, könnte ja sein? Nein, du musst wie dieser Mann am Kreuz dich persönlich an ihn wenden. Herr, Herr, denk an mich. Ich komme zu dir. Ich will an dich glauben. Ich will meine Zuversicht auf dich setzen. Ich brauche dich. Greif bei diesem Angebot zu. Davon hängt deine Ewigkeit ab. Hast du das schon mal gemacht? Dich ganz persönlich an Christus geklammert? Bist du vor ihm schon mal auf die Knie gegangen? Macht das heute noch einer? Beim Beten knien? Oh, das hätte Gott verdient, diesen Respekt. Bald singen wir wieder das Weihnachtslied. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Heute kann es sein, dass Gott die Tür wieder aufschließt. Für dich, heute, so wie Jesus hier sagt, heute kannst du mit mir ins Paradies kommen. Wenn du dich an ihn klammerst, wenn du dich an Christus wendest und ihm deine Schuld bekennst, dann kann er dir das auch zusagen. Das funktioniert immer noch. Das habe ich erlebt. Dieser Georg Büchner, von dem ich eben sagte, der schon mit 23 im Sterben lag, ein ganz begabter Schriftsteller, ein Revolutionär, er war zu gescheit, um religiös zu sein, aber zu sehnsüchtig, um es nicht zu sein. Von ihm heißt es, auf seinem Sterbebett, er war am Typhus erkrankt, total kraftlos, er fieberte, hatte dann immer wieder Phasen der Klarheit. Vom Typhus waren die Zähne schon ganz schwarz geworden, sein Fleisch ganz dunkelblau, eine Elendskreatur. Und dann kehrt noch einmal seine Lebenskräfte zurück und dann sagt dieser Georg mit 23, Herr Jesus! Er ruft nach Jesus. Und als letzten Satz, den er noch hauchte, ist überliefert, nur durch Schmerzen dringt man zu Gott. Auf der Todeslinie hat er irgendwie noch nach Jesus geschrien. Das wäre nicht meine Empfehlung für dich, sondern heute. Heute ist der Tag des Heils. Heute. Schieb das nicht vor dir her, sondern wende dich konkret und persönlich an Jesus. Er ist der Weg zurück ins Paradies. Kann ich zum Schluss noch mit uns beten? Wir wollen dazu aufstehen. Unser Gott, wir danken dir für diesen Bericht, für diese Geschichten in der Bibel, die so geheimnisvoll sind, die wir oft nicht übereinander bringen, die wie ein Schatten sind. Aber du hast so viel Bedeutung reingepackt. Und du sagst auf dem letzten Blatt der Bibel, dass der Zugang zu diesem Baum des Lebens wieder da sein wird. Dass man dorthin kommen kann. Und dort steht, wer da will, der nehme. Und wenn er dürstet, der nehme Wasser des Lebens umsonst. Und ich möchte dich bitten, dass heute Abend Menschen das glauben können. Dass sie einfach ihre Zuversicht auf dich setzen und mit ihrer Schuld zu dir kommen und den Weg finden zurück an das Herz Gottes. Amen.